Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir, liebe Gemeinde. Ich freue mich, heute hier zu sein und mit euch weiter im Buch Exodus unterwegs zu sein. Manchmal, ich weiß nicht, ob es euch im Rahmen unserer Gemeinde aufgefallen ist, da sind hier vorne vor allem und zwischen den Reihen gefährliche Jungsbanden unterwegs. Die meisten von denen sind gerade nicht mehr hier, sondern in der Kinderstunde. Einer der Verbrecher sitzt noch hier, aber ist mein eigener. Und manchmal beobachte ich diese Jungsbanden und ich sehe Dinge und denke mir, hoffentlich machen die das jetzt nicht wirklich. Das, was sich anbahnt, hoffentlich ziehen die das nicht wirklich durch. Die Musiker haben hoffentlich gute Versicherungen für ihre Instrumente abgeschlossen, wenn man manchmal schaut, was da vorne so los ist. Und einmal habe ich mich getraut, sie anzusprechen. Ich habe gesagt, Jungs, schlechte Idee, macht das lieber nicht. Und im Vorbeirennen hörte ich dann von einem diese Antwort: Du bist nicht mein Vater, du hast mir gar nichts zu sagen, ich muss nicht auf dich hören. Und ich dachte mir so, gutes Argument. Stimmt schon irgendwie. Und ich habe irgendwie dann auch gesagt, ja okay, macht einfach weiter, macht was ihr wollt. Das Argument ist gar nicht so schlecht. Nein, es drückt eigentlich viel mehr aus, wie unsere Herzenshaltung oft ist, auch gegenüber Gott, nicht wahr? Manchmal würden wir uns gerne fragen, Gott, was hast du mir eigentlich zu sagen? Gott, warum sollte ich jetzt eigentlich auf dich hören? Du bist doch nicht in allem mein Chef. Ich habe doch auch ein Leben außerhalb von all dem. Und gewisserweise trägt dieser Titel heute genau diese Aussage aus der Sicht des Pharaos. Warum sollte ich auf dich hören, Gott? Warum sollte ich auf dich hören? Und wir würden das vielleicht so nicht aussprechen. Ich spreche das so in meinem Leben nicht aus. Aber manchmal bin ich vielleicht dazu geneigt, das so ähnlich zu denken. Wenn Gott seinen Finger nimmt und in eine wunde Stelle in meinem Leben hineindrückt und wir so langsam merken, mir gefällt gar nicht, wohin das alles führt, weil es ganz schön unbequem wird, wenn Gott diese unangenehmen Stellen aufdeckt. Vielleicht, wenn Gott diese eine Tür in unserer Lebenswohnung aufmacht, wo wir ihn so gar nicht drin haben wollen, wo es so gar nicht aufgeräumt ist und er auch noch das Licht anmacht und wir eigentlich dieses Zimmer vermeiden. Wenn Gott durch sein Wort und wir es lesen oder es hören, in unser Leben in einen Bereich hineinspricht, über den wir aber selbst Gott sein wollen. Und wir uns eigentlich denken, Gott, warum sagst du das jetzt? Warum sprichst du mich jetzt in diesem Bereich an? Ich will das gar nicht hören. Ich will es selbst machen. Ja, wir kennen wahrscheinlich diese Situation. Am liebsten würden wir so wie die Kinder sagen, Gott, du hast mir nichts zu sagen. Ich muss nicht auf dich hören und einfach weiterrennen und das tun, was wir so gerne tun. Aber es kann sein, dass Gott das nicht auf sich sitzen lassen wird. Dass Gott nicht aufhören wird zu wirken. Uns zu zeigen, dass er durchaus alle Autorität hat, uns das bewusst zu machen, uns wichtig zu machen, was notwendig für unser Leben ist. Und so möchten wir uns heute diese Einführung in die Plagen anschauen. Wir wollen uns heute ansehen, wie Gott selbst diese Plagen in Ägypten einleitet. Und dieser Abschnitt der ganzen Plagen ist ein längerer Abschnitt, der sich über mehrere Kapitel erstreckt. Von Kapitel 7, Vers 14 geht es dann los mit den Plagen bis Kapitel 12. Vers 30. Und wir wollen heute diesen Einstieg machen in die Plagen und einige Aspekte daraus auch in den nächsten Predigten noch vertiefen. Und wir werden nicht durch diesen Textabschnitt Vers für Vers durchgehen, weil es sich sehr stark wiederholt durch die Plagen selbst. Eine Frage, die dem Pharao so durch den Kopf schwirrt, ist, in Exodus 5, Vers 2 wird das erwähnt, als Mose und Aaron das erste Mal vor dem Pharao stehen, da sagt der Pharao, wer ist der Herr, auf dessen Stimme ich hören soll, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne ihn nicht und ich werde das Volk auch nicht ziehen lassen. Der Pharao gibt also schon ganz zu Beginn klar zu verstehen, er wird nicht auf Gott hören. Er wird mit Gott keinen Kompromiss machen. Es wird kein Vertrag zustande kommen, unter dem das Volk aus dem Land herausziehen darf. Und das ist nicht so, weil der Pharao ungläubig wäre oder weil er ein Atheist wäre. Das ist er nicht. Er ist ganz sicher kein Atheist. Er hat viele Götter. und viele Götter, an die er glaubt und viele Götter, denen er dient. Er selbst wurde sogar von dem Volk Ägypten als ein Sohn oder der erste Sohn der Götter angesehen und angebetet. Und jetzt stell dir einmal diese Situation vor, der Pharao selbst, er hat viele Götter, die ihm Gutes tun und er selbst wird als Gottes Sohn gefeiert. Und dann kommen da ein paar Dahergelaufene von diesem Sklavenvolk und gebieten dir, befehlen dir, diese 600.000 Mann zusätzlich zu all den anderen Menschen gehen zu lassen, damit sie sich ein paar Tage Urlaub in der Wüste gönnen, um dort Gott anzubeten. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Oh nein, das wird er nicht tun. Er lässt sich nicht darauf ein und ich kann ihn gut verstehen, dass er das nicht will. Aber wir sollten nicht so blind sein, uns über diesen Pharao zu stellen und selbst nicht sehen zu können, dass es eine Brücke in unser Leben bedeutet. Wir auch den Pharao hier verstehen können und ihn nachvollziehen können. Auch wir haben manchmal diesen Moment, da spricht Gott zu uns, da gebietet Gott uns etwas. Wir sagen, auf keinen Fall, Gott, auf keinen Fall werde ich das tun. Hast du dich das schon mal gefragt? Was ist der Grund? Was ist der ausschlaggebende Grund, dass du Gott gehorsam bist? Oder eben, dass du Gott nicht gehorsam bist? Die Antwort auf diese Frage, wer ist eigentlich Gott und warum sollte ich auf Gott hören? Diese Frage beantwortet Gott innerhalb dieser 10 Plagen viel mehr durch seine Taten als durch seine Worte. Und das wollen wir heute genauer untersuchen, damit wir auch selbst in unserem Glauben und in unserer Sichtweise auf diesen Gott, an den wir glauben, den wir vor uns haben, gestärkt werden und ausgerichtet werden. Mit welchem Gott haben wir es denn zu tun? Und so lasst uns den ersten Textabschnitt, wir werden heute 2 Textabschnitte haben, den ersten Textabschnitt gemeinsam lesen. 2. Mose Kapitel 7, die ersten 7 Verse. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt. Und dein Bruder Aaron soll der Prophet sein, soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde. Und dein Bruder Aaron soll zum Pharao reden, dass er die Kinder Israel aus seinem Land ziehen lasse. Und ich will das Herz des Pharaos verhärten und meine Zeichen und meine Wunder mehren im Land Ägypten. Und der Pharao wird nicht auf euch hören, und ich werde meine Hand an Ägypten legen und meine Heere, mein Volk, die Kinder Israel aus dem Land Ägypten herausführen durch große Gerichte. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israel aus ihrer Mitte herausführe. Und Mose und Aaron taten es, so wie der Herr ihnen geboten hatte, so taten sie. Und Mose war 80 Jahre alt und Aaron 83 Jahre alt, als sie zum Pharao redeten. Soweit der erste Textabschnitt. Wir möchten uns im ersten Punkt heute ansehen, warum eigentlich diese Plagen? Was hat Gott eigentlich mit diesen Plagen vor? Was ist sein Ziel dabei? Gott hat diese Plagen aus einem ganz bestimmten Grund geschickt und er möchte etwas dadurch erreichen. Und dieser Kampf, der entsteht durch diese Plagen zwischen Gott und dem Pharao, wird fortgeführt, weil der Pharao eine Sache nicht versteht. Er versteht eine gewisse Sache nicht. Er versteht nicht, dass es jemanden gibt, der über ihm steht, weil er das nicht kennt, weil er der Größte ist, der Höchste ist. Diese Befehlskette für den Pharao, sie ist völlig klar. Die Sklaven, sie gehorchen den Aufsehern und die Aufseher gehorchen den Vorarbeitern und die Vorarbeiter gehorchen dem Pharao. Und der Pharao ist die Spitze all dieser Kette. Er ist über allem. Es gibt niemand, der über ihm steht. Und jetzt kommt dieser Mose daher, dieser Hirte, und übermittelt diesem Pharao etwa, dass Gott, den er ja gar nicht kennt, ihm etwas gebietet, ihm sagt, was er zu tun hat. Und eigentlich sagt der Pharao sinngemäß, warum sollte ich diesem Gott der Sklaven gehorchen? Der ist ja nicht meiner. Ich habe ja nichts mit dem zu tun. Was gibt diesem Gott, den ich nicht kenne, das Recht, mir, dem großen König von Ägypten, einen Befehl zu erteilen? Das ist das, was er hier ausdrücken möchte. Und irgendwie kann ich diesen Pharao verstehen. Für so einen großen Mann, wie er es ist, muss es nur schwer sein, sich vor Gott demütigen zu können. Also macht Gott eine Sache um ihn besonders zu demütigen. Und zwar sagt er, Kapitel 7, Vers 1, dass Mose für den Pharao oder vor dem Pharao zum Gott werden wird. Er wird sein Gott werden. Er wird vor dem Pharao zum Gott werden müssen. Die Frage ist also nicht, oder die Frage ist noch viel mehr, wird der Pharao darauf reagieren, was Gott sagt? Wird er darauf hören, was Gott sagt? Und er wird selbst nicht mal die Möglichkeit haben, mit Gott selbst zu reden, sondern Mose wird dauerhaft dieser Mittler sein müssen zwischen dem Pharao und Gott selbst. Er wird für ihn, vor ihm zum Gott werden. Dieser ganze Kampf, der über die ganzen Plagen hindurch entsteht, ist nicht ein Kampf zwischen dem Pharao und Mose, sondern dem Pharao und Gott selbst. Mose ist nur Sprachrohr. Mose ist nur ein Kämpfer für Gott. Aber der Pharao muss mit ihm reden und vor ihm betteln, als ob er das vor Gott tut. Das ist das Erste, was Gott tun wird. Das Zweite ist, dass wir das Ziel sehen, die Plagen sind eine Antwort auf die Frage des Pharaos. Der Pharao selbst provoziert all diese Plagen hervor. Die Frage, die er stellt, bleibt nicht unbeantwortet, sondern Gott beantwortet diese Frage durch Taten, nämlich durch diese 10 Plagen. Der Pharao stellt diese Frage, wer Gott sein soll, und Gott beantwortet diese Frage durch diese Plagen. Und eigentlich überrascht diese Frage gar nicht, weil Gott macht es deutlich in Vers 2 und 3. Alles, was Mose reden soll, was Gott ihm sagen wird, der Pharao wird nicht darauf hören, wegen seines verstockten Herzes. Er kann nicht darauf hören, weil sein Herz verstockt ist. Und dann in Vers 4 und 5 sagt Gott ganz klar, warum denn jetzt diese Plagen kommen werden. Der Pharao wird nicht hören. Und Gott wird seine Gerichte und seine Plagen senden, damit die Ägypter erkennen, dass er der wahre Herr ist. Dass die Ägypter erkennen, wer der wahre Gott ist. Das Ziel also all dieser Plagen und dieser großen Macht ist, dass die Menschen, die dort leben und die dem Pharao folgen, und es niemand mehr verhindern kann, sie sehen können, wer Gott wirklich ist. Und wir könnten uns fragen, ja, wenn das alles bei diesem Höhepunkt dann passiert und sie in diesem Höhepunkt ganz am Ende diese Plagen erkennen, dass Gott Gott ist, warum dann die Plagen 1 bis 9? Warum all diese Spielchen, die Gott mit dem Pharao betreibt? Wenn Gott schon vorher zum Pharao sagt, dass wenn er seinen Sohn Israel nicht ziehen lassen wird, er seinen erstgeborenen Sohn töten wird, warum dann diese 9 Plagen? Warum gehen sie nicht direkt über zur 10? Gott nimmt diesen Gedanken einmal auf und in Kapitel 9, Vers 15 sagt er dann diese Worte zum Pharao: Denn jetzt hätte ich meine Hand ausgestreckt und hätte dich und dein Volk mit der Pest geschlagen und du wärst vertilgt worden von der Erde. Aber eben deshalb habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Kraft zu zeigen, damit man meinen Namen verkündige auf der ganzen Erde. Gott gebraucht all das, jede einzelne Plage von 1 bis 9. Er gebraucht sie und er führt sie und er leitet sie hinein. Warum? Der Pharao hätte schon viel früher vernichtet werden können, aber Gott wollte es noch nicht. Er wollte es noch nicht, sondern er wollte ihn bestehen lassen, gerade so, damit er an dieses Ziel herankommt, dass sein Name verkündigt wird auf der ganzen Erde. Und das lesen wir auch später, als das Volk dann draußen ist aus dem Land. Alle anderen Völker wissen schon von ihm. Sie wissen, was Gott in Ägypten getan hat. Gottes Plan und seine Plagen also sind ein mächtiges Zeichen, das dem Pharao entgegenwirken wird. Dass alle Götzen, an die das Volk Ägypten geglaubt hat, niedergebracht werden. Und alle Menschen sehen können, wie groß und herrlich Gott ist. Aber damit Gott dieses Ziel erreichen kann, braucht er ein Gegenstück, braucht er eine Gegenkraft, eine Gegenmacht. Und das wird sichtbar, was das Gegenstück dieser Plagen ist. Es ist die Herzensverhärtung des Pharaos. Gott braucht diese Herzensverhärtung des Pharaos, um dieses Ziel zu verwirklichen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mir kommt diese Frage jedes Mal, wenn ich 2. Mose durchlese, wer hat jetzt eigentlich dieses Herz verstockt? Wer hat es jetzt eigentlich wirklich getan? Wer verhärtet dieses Herz? Nun, einerseits sehen wir vorher in Einerseits auch bei uns in Kapitel 7, Vers 3, da sagt Gott selbst, und ich will das Herz des Pharaos verhärten und meine Zeichen und meine Wunder mehren im Land Ägypten. Also Gott sagt hier ausdrücklich, dass er selbst das Herz des Pharaos verstocken wird. Er meint hier nicht ein Vorausblicken, sondern ein aktives Handeln Gottes. Gott selbst wird eingreifen. Gott selbst wird das tun. Er selbst wird das bewirken. Vorher macht Gott zwar schon deutlich, in Kapitel 3, Vers 19 lesen wir das, dass der Pharao das Volk nicht ziehen lassen wird. Das ist ein Vorausblickendes. Dass der Pharao sein Herz verstocken wird. Aber zum ersten Mal in Kapitel 4, Vers 21 macht Gott deutlich, dass er selbst derjenige sein wird, der dieses Herz verhärten wird. Noch an dieser Stelle, in unserer heutigen Stelle, wiederholt Gott das. Nicht nur, dass er das tun wird, sondern Gott sagt, ich will, ich möchte dieses Herz verstocken. Das ist die eine Seite, die wir in diesem ganzen Prozess lesen können. Die andere Seite ist, dass der Pharao sein Herz verstockt. Wenn du diese Geschichte also weiterliest, werden dir viele Stellen auffallen, wo drin steht, dass der Pharao sein Herz verstockt hat. In Kapitel 7, Vers 13, da heißt es dann, und das Herz des Pharaos verhärtete sich, und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr geredet hatte. Also nach dieser kurzen Kostprobe, die Gott dem Pharao dann gibt, heißt es, er hörte nicht auf Gott, er verstockt sein Herz. Das Herz des Pharaos verstockt sich, er hört nicht auf Gott. Und in Vers 14 wird es dann bestätigt, das Herz des Pharaos ist verstockt. Also beginnt diese Perspektive aus dem Leben des Pharaos. Ich habe das mal festgehalten in einer kleinen Tabelle, weil es mich auch interessiert hat. So sieht's aus. Weil es mich interessiert hat, wie genau das funktioniert, was genau passiert hier, und wir werden diese Tabelle auch beim nächsten Mal nochmal sehen, nur ein bisschen erweitert. Was wir hier sehen können ist, auf der linken Seite die Plagen, dann die Stelle dazu. Wir sehen in der dritten Spalte, was tun eigentlich die Beamten des Pharaos, dieser ägyptische Hof, und was passiert jeweils mit dem Herzen des Pharaos. Das ist ganz interessant. Bei der ersten Plage, als das Blut oder das Wasser zu Blut wird, schaffen es die Magier und Beamten des Pharaos, dieses Zeichen zu wiederholen, es auch hervorzubringen. Und dann heißt es, dass das Herz des Pharaos sich verstockte. Als dann die Froschplage kommt, die zweite, schaffen sie es auch, diese Plage zu wiederholen. Und dann heißt es nicht, dass das Herz sich verstockt hat, sondern dass das Herz des Pharaos sich durch den Pharao selbst, durch seinen eigenen Willen verstockt hat. Dann kommen die Stechmücken in der dritten Plage und die Magier, die Beamten, sie scheitern dabei, dieses Zeichen zu wiederholen. Sie schaffen es nicht. Und dann treffen sie eine Aussage in Kapitel 8, Vers 15. Sie sagen, Pharao, das ist der Finger Gottes. Das tut Gott. Das ist mehr als Magie. Das ist mehr als Kunst. Und weiter heißt es in Vers 15, das Herz des Pharaos verhärtet sich. Dann kommen die Fliegen. Und dann heißt es wieder in Kapitel 8, Vers 28, dass der Pharao sich selbst verhärtet. Dann kommt die Viehpest in Kapitel 9. Und in 9, Vers 7 heißt es dann wieder, das Herz des Pharaos verhärtet sich. Und da passiert etwas, ein Wechsel. Es kommt dieser Staub, dieser Ofenruß, der dann diese Geschwüre hervorbringt. Und die Magier des Pharaos können nicht vor Mose stehen wegen ihren Beulen und ihren Verletzungen. Und dann heißt es nicht mehr, dass das Herz des Pharaos verstockt wird durch sich selbst, sondern Gott verstockt dieses Herz. Also als der erste Schwachpunkt für den Pharao kommt, wo er nicht sich auf seine Magier verlassen kann oder sie irgendetwas sagen können, verhärtet Gott dieses Herz weiter. Dann kommt der Hagel und die Magier verhärten ihre Herzen. Sie verhärten sie genauso, wie der Pharao selbst das tut. Und er bleibt wieder stark, der Pharao. Dann bei der achten Plage passiert etwas Interessantes bei diesem Königshof. Und zwar in Kapitel 10, Vers 7. Da heißt es dann, Und die Knechte des Pharaos sprachen zu ihm: Bis wann soll dieser uns zum Fallstrick sein? Lass die Leute ziehen, damit sie dem Herrn, ihrem Gott, dienen. Erkennst du noch nicht, dass Ägypten zugrunde geht? Das ist die Reaktion der Hofbeamten ihrem Pharao gegenüber. Sie bitten ihn und sagen ihm: Lass die Leute doch ziehen. Erkennst du nicht, dass ganz Ägypten stirbt? Und nicht der Pharao verhärtet sein Herz selber, sondern Gott macht dicht. Gott macht es an dieser Stelle. Dann kommt die Finsternis. Und auch hier lesen wir, dass Gott das Herz verstockt. Und dann kommt der Tod über das Land. Und dann wird eine interessante Bemerkung gemacht. Kapitel 11, Vers 3 heißt es: Und der Herr gab dem Volk Gnade in den Augen der Ägypter. Auch war der Mann Mose sehr groß im Land Ägypten, in den Augen der Knechte des Pharaos und in den Augen des Volkes. Also hier ist dieser ägyptische Hof mit den Augen auf Mose gerichtet und er ist hoch angesehen bei ihnen. Und auch hier verhärtet Gott das Herz des Pharaos. Wir können also aus dieser Tabelle, und ihr könnt sie gerne nachlesen, ihr werdet wahrscheinlich zu dem gleichen Ergebnis kommen, das ist keine Interpretation, das ist nur eine Beobachtung gewesen. Wir können sehen, dass es dabei ein System gibt, wann immer das Herz des Pharaos verstockt wird. Also beim nüchternen Durchlesen dieser Stellen und dieser Geschichte können wir sehen, dass Gott selbst einerseits das Herz verstockte und auf der anderen Seite der Pharao das tat. Scheinbar genau in den schwachen Momenten, wo es naheliegend wäre, dass der Pharao selbst aufgeben würde, da macht Gott sein Herz zu. Daraus ergibt sich so eine Art Schlüsselsatz, den wir verwenden können. Und zwar, dass der Pharao sich freiwillig dafür entschieden hat, zu tun, was Gott freiwillig für ihn vorhergesehen hat. Und auch wenn das irgendwie keinen wirklichen Sinn ergibt und wir diese Frage gar nicht wirklich lösen können, wer hat nun dieses Herz verstockt? Gott hat's gemacht. Aber der Pharao hat es auch selber gemacht. Können wir diese Botschaft wundervoll hier in diesen Stellen lesen? Wir müssen uns also darauf konzentrieren, was wirklich wichtig ist und nicht das, was wir nicht auflösen können, nämlich, dass es Stufen in der Herzensverhärtung des Pharaos gibt. Und das ist durchaus wichtig, auch für unser eigenes Herz. Denn wenn wir das Herz des Pharaos genauer anschauen, können wir einige Dinge für unser eigenes Leben lernen. Und zwar, dass die Hintergründe für diese Herzensverhärtung zwar geheimnisvoll sind und nicht ganz durchsichtig für uns, aber der Zweck davon klar ist, der Grund dafür klar ist. Denn Gott offenbart sich selbst, damit die Menschen erkennen, dass er der Herr ist. Dass die Menschen erkennen, dass es niemanden gibt, der ihm gleicht und dass sein Name auf der ganzen Erde offenbar werden wird. Am Ende der Plagen wird sogar eine Sache sichtbar, und zwar, dass viel Mischvolk mit dem Volk Israel ausgezogen ist. Also in Kapitel 12, Vers 38 heißt es dann: Und auch viel Mischvolk zog mit ihnen herauf und viel Kleinvieh und Rinder und sehr viel Vieh. Nun, ich weiß nicht, ob du andere Völker wahrnehmen konntest in dieser ganzen Geschichte von Exodus. Ich nicht. Deshalb vermute ich, dass unter diesem vielen Mischvolk auch viele Ägypter waren, die mit ihnen gereist sind, die sich ihnen angeschlossen haben. Gott gebraucht also durch diese Plagen einerseits Rettung für sein Volk und auch für diejenigen, die an ihn glauben und mitreisen und anhängen, aber auch eine mächtige, kompromisslose Offenbarung seines Namens, worunter Ägypten gelitten hat und der Pharao und sein Volk vernichtet wurde. Also in diesem ganzen Prozess machen wir oft diesen Fehler, dass wir uns meistens auf die Seite von Mose stellen und von Aaron und auf dem Volk Israel und ein bisschen herabblicken auf diese Herzensverhärtung des Pharaos, aber sie ist wichtig für uns zu sehen, was passiert dort eigentlich. Denn der Pharao war auch ein Mensch. War auch ein Mensch, der ein Herz hat, war auch ein Mensch, der gedacht hat, der entschieden hat, der sich für Dinge entschieden hat, sie zu tun. Gott spricht zum Pharao und er fordert ihn auf, aufzugeben. Er fordert ihn auf, sich vor Gott zu demütigen und er tut es nicht. Bei der achten Plage, da sagt Gott Folgendes, Kapitel 10, Vers 3, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, bis wann weigerst du dich, dich vor mir zu demütigen? Darum geht es beim Pharao. Es handelt sich um seinen Stolz. Es handelt sich darum, dass er sich nicht vor Gott beugen will. Manchmal heuchelte er eine falsche Buße vor, aber sobald Erleichterung der Plagen kam, war er wieder der alte, der gute alte, verhärtete Pharao. Zu Beginn waren die Magier und Priester des Pharaos noch bereit und konnten es, die gleichen Ergebnisse zu erzielen. Am Anfang brauchte er Gott nicht. Am Anfang tat er es einfach aus eigener Kraft. Er brauchte am Anfang Gott einfach nicht. Er selbst konnte mit Hilfe seiner Leute diese Wunder vollbringen und er fütterte sich selbst mit dieser guten eigenen Macht und mit diesem Besitz, den er darin hatte, auch wenn es schnell am Versagen und am Versiegen und am Verschwinden war. Und nun laufen diese einzelnen Stufen seiner Herzensverhärtung weiter, bis sichtbar wird, der Pharao hat ein durch und durch verschlossenes, hartes Herz, das Gott hasst und auf keinen Fall vor Gott einknicken will, bis zum letzten Atemzug gegen Gott kämpfen will. Und das ist so wichtig, diese Botschaft. Wir dürfen da nicht drüber lesen oder einfach mit unseren Gedanken weitergehen und sagen, ja, der Pharao hat es ja verdient. Ein Herz, egal welches Herz, das nicht auf Gott hört und sich bei jedem erneuten Reden, dass Gott auf dieses Herz einredet, immer weiter versinkt, immer weiter zu einem großen Stolz neigt. Wenn Gott zu dir spricht und du in dieser einen Sache oder generell ein hartes Herz hast und Gott von Mal zu dir spricht und du das verweigerst zu tun, was er dir sagt, du nicht vor ihm einknicken willst, du nicht vor ihm auf die Knie gehst, geht es in deiner Herzensverhärtung jedes Mal ein Stück weiter. Jedes Mal in die nächste Stufe über. Und irgendwann gelangst du an diesen Höhepunkt, an dem auch der Pharao gelandet ist. Das lesen wir in Kapitel 10, Vers 29, oder eigentlich Vers 28 und 29. Und denk daran, Gott macht Mose vor dem Pharao zu Gott. Und dann heißt es, und der Pharao sprach zu ihm, geh weg von mir, hüte dich, sieh mein Angesicht nie wieder. Denn an dem Tag, da du mein Angesicht siehst, wirst du sterben. Und Mose sprach, du hast recht geredet. Ich werde dein Angesicht nicht mehr wiedersehen. Das ist der Höhepunkt. An diesem Höhepunkt tut der Pharao Folgendes. Er sagt zu Gott, Gott, weg mit dir. Ich will dich nicht mehr sehen, ich will dich nicht mehr hören, ich will dich nicht mehr haben in meinem Leben. Komm mir nicht noch einmal unter die Augen. Der Pharao jagt also den einzigen weg, der seine Hoffnung und sein Retter sein kann, Gott selbst. So geht es jedem Menschen, der vor Gott ein verstocktes Herz hat. Das ist der Höhepunkt, an den jeder Mensch irgendwann gelangt, wenn er nicht hören will, was Gott ihm sagt. Wenn er den Gehorsam Gott gegenüber verweigert. Was sie dann am Ende tun, was wir dann am Ende tun, ist, den wegzuschieben, der doch unsere Hoffnung sein kann, der unsere einzige Hoffnung ist. Und wenn wir das dann tun, Jesus darum zu bitten, sich aus unserem Leben zu entfernen oder wir andauernd nicht darauf reagieren, was er uns sagt, wird irgendwann das passieren, dass wir bekommen, was wir wollen und was wir mit unserem Herzen ausdrücken, eine ewige Trennung von ihm. Ein ewiger Zustand, getrennt von Gott. Das ist der Höhepunkt dieser Herzensverstockung. Da ist es wichtig, dass wir lernen, diesen Aspekt, mit dem nicht zu spaßen ist, auf unser Leben zu übertragen. Und als ich diese Geschichte das erste Mal gelesen hatte, für mich als ob ich richtig, als Teenager, und ich war völlig gespannt. Es war für mich, als ob ich das zum ersten Mal gelesen hatte. Und ich las dann immer von dem Pharao und dachte mir, oh nein, Pharao, du bist so dumm. Warum machst du das? Gib doch gleich auf. Gott gewinnt sowieso. Von Plage zu Plage wird es schlimmer. Und ich dachte mir, wie dumm ist dieser Mann? Und auf der anderen Seite dachte ich, ja Gott, weiter so. Du wirst ihn besiegen. zeig's dem Pharao. Aber manchmal, das ist genau die falsche Sichtweise, die wir haben. Denn in gewissen Fragen unseres Lebens tun wir doch genau das, was der Pharao auch getan hat. Ist diese Verwarnung, ein verstocktes Herz Gott gegenüber zu haben, ein hartes Herz ihm gegenüber zu haben, nicht heute noch genauso relevant, wie es für den Pharao war? Gibt es nicht in unserem Leben auch Lebensbereiche, in denen wir Gott nicht haben wollen? Lebensbereiche, wie wenn wir es mit einer Wohnung gleichstellen würden, bestimmte Räume, die verschlossen sind, die wir zweimal zuschließen, dass Gott dort ja nicht reinschaut. Wir wollen Gott vielleicht in unserem Wohnzimmer haben, in unserem Esszimmer. Vielleicht lassen wir ihn auch noch in die unaufgeräumte Küche hineinschauen, weil es ja eine Ausnahme ist. Aber in den Abstellraum, in die Garage darf er nicht hineinschauen. Das Herz des Pharaos, das müssen wir uns vor Augen führen, ist ein Menschenherz. Der Pharao war ein Mensch wie du und ich. Der Stolz in dem Herzen des Pharaos ist Menschenstolz. Wieso sollte das anders bei dir und mir sein? Wieso sollten wir anders sein als dieser Pharao? Auch wir würden uns freiwillig innerhalb unserer eigenen Verhärtung uns für diesen Stolz und für diese Verhärtung Gott gegenüber entscheiden. Und vielleicht schaust du in dein Leben und du kannst es über dein Leben hinüberschreiben, weil du vor Gott wegrennst, weil du dich weigerst, vor Gott auf die Knie zu gehen und ganze Sache mit ihm zu machen. Und Gott spricht heute zu dir und sagt, wie lange willst du dich weigern? Wie lange weigerst du dich, vor mir zu kapitulieren und im Glauben auf dieses Evangelium zu reagieren? Wie lange weigerst du dich noch, vor mir auf die Knie zu gehen und dir deine eigene Sündhaftigkeit vor Augen malen zu lassen? Aber vielleicht hast du dich schon eines Tages vor Gott gebeugt, bist ihm einige Zeit nachgegangen, nachgefolgt, in die Gemeinde gekommen, hast Lebensbereiche in Ordnung gebracht und dir wurde vergeben, aber jetzt schaust du in dein Herz hinein, schaust dein Leben an und siehst Bitterkeit, du siehst Unzufriedenheit, du siehst Verletzung und Schmerz, Bitterkeit anderen Menschen gegenüber, eine Unverzeihlichkeit, eine Härte anderen Menschen gegenüber. Du siehst in dein Herz und du siehst Zorn und Wut und du bist unzufrieden mit deinem Leben. Diese Verhärtung, sie wird niemals zum Guten beitragen. Diese Verhärtung, sie wird immer eines erreichen, Distanz zu Gott und eine Stufe weiter hinabzurutschen. Vielleicht ist es auch so, dass du nach außen hin ein tolles Christenleben führst, du bist dabei, du kannst mit den Menschen reden, austauschen, du dienst der Gemeinde. Aber wenn du dann alleine bist, wenn die Türen dann zu Hause zugehen, dann kommt der Zorn, dann kommt Lästerung, dann kommen schlechte Gedanken gegenüber anderen Menschen. Dann kommt ein Gebrauch von Medienkonsum, dann kommt Pornografie und Selbstbefriedigung. Dann kommt das sich gehen lassen. Dann kommt der alte, hässliche Mensch wieder heraus, wenn es niemand sieht. Das ist auch eine Herzensverstockung. Wenn wir aufgeben, gegen Sünden zu kämpfen, wenn wir nicht den Weg der Buße gehen, wenn wir ein hartes Herz gegenüber Sünden bekommen, die wir in unserem Leben pflegen, ist das doch nicht anders, als der Pharao es getan hat. Nämlich wir stellen uns innerlich gegen Gott und sagen, Gott, in diesen Lebensbereich darfst du mir nicht hineinreden. In diesen Lebensbereich möchte ich dich nicht haben. Weg mit dir. Ich möchte selbst entscheiden, wie ich mit Medien umgehe. Ich möchte selbst entscheiden, wie ich mit meinen Kindern oder mit meiner Frau rede. Ich möchte selbst entscheiden, ob ich ein ordentlicher Mensch bin. Und nach außen kann ich weiter all diese Dinge vorspielen, an die ich mich gewöhnt habe. Schau, Gott gab dem Pharao so viele Möglichkeiten. Er hat zu dem Pharao geredet und er rief ihm zu, er warnte ihn, er gab ihm seine Macht zu erkennen. Durch diese Herzensverstockung des Pharaos wurde Gottes Macht sichtbar und groß. Aber deine und meine Herzensverstockung muss nicht das gleiche Ende haben, wie es beim Pharao war. Gott hat ihn verstockt, das hat er getan. Aber wie begegnet er dir und mir? Er braucht nicht mehr unsere Herzensverstockung, um seine Macht zu zeigen, weil er es schon lange getan hat. Weil unsere eigene Herzensverstockung, unsere Ablehnung gegen ihn durch seinen Sohn Jesus Christus schon lange ans Kreuz geschlagen haben. Und er deshalb auf diese Welt kam, um das für uns zu tun. Weil Gott bereits die größten Plagen, die es gibt, jede einzelne Verstockung unseres Herzens bereits im Vorfeld auf ihn gelegt hat. Und er all diese Verhärtung getragen hat. Weil Jesus das für dich und mich getan hat. Weil er diese Verhärtung, diese Verstockung, diese Ablehnung getragen hat am Kreuz. Deshalb braucht Gott unsere Herzen nicht zu verhärten, um seine Macht zu zeigen. Weil er diese größte Macht am Kreuz bewirkt hat. Den Sieg über diese Sünde, den Sieg über diese Verstockung. Die größte Plage, die es gibt, ist nicht eine der 10 Plagen, die Gott vollbracht hat, sondern die größte Plage hat auf seinen Sohn Jesus Christus gelegt. Das ist die Sünde. Die Sünde, die zum Tod führt. Doch sind wir bereit, uns erneut, immer wieder neu vor ihm zu beugen? Oder weigern wir uns? Gott spricht uns heute an, da wo wir eine Verstockung in unserem Herzen haben, da wo wir ausgebremst werden, da wo wir im Glauben, in der Heiligung, in unserer Liebe keinen Schritt mehr vorwärts kommen, da spricht er uns an. Und er sieht unsere Unzufriedenheit, er sieht unser Unglücklichsein, er sieht unsere Müdigkeit, unsere Trägheit im Glauben, unseren Zorn, unsere schmutzigen Sünden, was es auch sein mag. Er sieht es, er sieht diese Herzen und er spricht vielmehr zu uns, wie Max es vorher gelesen hat. Deshalb, wenn der Heilige Geist spricht, heute verstockt eure Herzen nicht, wenn ihr seine Stimme hört. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann entscheidet euch nicht dafür, in dieser Herzensverstockung zu bleiben, sondern offene Herzen ihm gegenüber zu haben, weite Herzen ihm gegenüber zu haben, von seiner Liebe durchdrungen zu werden und nicht noch weitere Stufen dieser Herzensverhärtung mitzugehen. Und als weiteres gibt Gott an dieser Stelle dem Pharao eine kleine Kostprobe. Lasst uns daher nochmal den Text ein Stück weit weiterlesen, nochmal die Verse 8 bis 13, um das auch wahrzunehmen, was wir darin lernen. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach: Wenn der Pharao zu euch reden und euch sagen wird, tut ein Wunder für euch, so sollst du zu Aaron sagen: Nimm deinen Stab und wirf ihn hin vor dem Pharao, er soll zur Schlange werden. Und Mose und Aaron gingen zum Pharao hinein und taten so, wie der Herr geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab hin vor dem Pharao und vor seinen Knechten, und er wurde zur Schlange. Da rief auch der Pharao die Weisen und Magier, und auch sie, die Wahrsagepriester Ägyptens, taten so mit ihren Zauberkünsten. Und sie warfen jeder seinen Stab hin, und sie wurden zu Schlangen. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Und das Herz des Pharaos verhärtete sich, und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr geredet hatte. Nun, diese Frage, warum sollte ich auf diesen Gott hören, beantwortet Gott durch eine kleine Kostprobe, bevor diese ganzen eigentlichen Plagen anfangen. Und es scheint irgendwie so, als hätte Gott hier eine Portion Humor mit hineingelegt. Mose und Aaron, sie kommen vor den Pharao, sie werfen diesen Stab vor den Pharao hin und er wird zu einer Schlange und die Magier tun es genauso und Gottes Stab verschlingt all diese anderen Stäbe. Gott zeigt, ich bin der wahre Gott. Und der Pharao, das sehen wir hier, ich habe es vorher kurz erwähnt, er ist kein Atheist. Es geht ihm nicht um die Frage, ob es Gott gibt. Darum geht es ihm überhaupt nicht. Er hat viele Götter gehabt, denen er geopfert und denen er gedient hat. Und er selbst wurde auch als ein Sohn dieser gesehen. Sein Problem ist vielmehr, ich brauche diesen Gott nicht. Ich habe doch meine anderen Götter. Ich habe doch meine eigenen Götter. Warum sollte ich diesen Gott jetzt noch haben? Und Gott beantwortet diese Frage so: Diese Schlange in Ägypten, oder die Schlange, wie die Ägypter diese Schlange gesehen haben, dieses Symbol der Schlange, war ein Symbol der Gottheit. viele Götter, ganz viele Götter in Ägypten wurden mit einem Schlangensymbol versehen, verdeutlicht. Und Gott macht hier also klar, egal wie viele Götter ihr habt und das sichtbar werden wollt, er nimmt diese gleiche Gestalt an und verschlingt alle Götter Ägyptens. Bereits vor der ersten Plage gibt Gott ihnen diese Kostprobe und sagt ihnen, hey, ich bin der wahre Gott. Ihr könnt noch so viele Götter vorzeigen, ihr könnt noch an so viele Lebensvorstellungen und Ideale und Erfahrungen glauben, ich bin der einzig wahre Gott und nichts kann daran etwas ändern. Und hier wird es so interessant, auch wenn wir diese Brücke zum ersten Buch Mose sehen und auch einmal daran denken, von einer Schlange wurde die Frau verführt. Damit schließt sich der Kreis. Dieses Schlangensymbol wird daran deutlich. Es hat die Sünde hervorgeführt. Und die Ägypter glauben an diese Schlangengötter, weil sie meinen, von ihnen Zufriedenheit oder etwas anderes zu bekommen. Und Gott ist bereit, all das zu vernichten. Zu Beginn also versucht der Pharao noch einmal entgegenzuhalten, Gott etwas entgegenzuwerfen, als Gott sich vor ihm präsentiert. Und er baut all seine Götzen auf, er zeigt Gott all seine Götzen und alles, was er hat. Und er will Gott eigentlich damit ausdrücken, Gott, was du kannst, kann ich schon lange. Ich brauche dich gar nicht, um das zu tun, was du tun möchtest. Er stellt nicht nur eine Schlange auf, sondern all diese Wahrsager und Magier, sie machen das. Es sind viele Schlangen, die er aufstellt, aber Gott verschlingt sie alle. Gott verschlingt sie alle. Diese Frage kehrt beim Pharao wieder und auch bei uns. Warum sollte ich auf dich hören? Und er tut weiter. Er tut weiter genau das. Aber ich möchte diese Frage heute auf uns richten. Warum sollten wir auf Jesus hören? Warum sollten wir auf Jesus hören? Was ist so besonders an ihm, dass er über all den anderen Göttern in unserem Leben stehen möge? Vielleicht ist man geneigt dazu, entgegenzuhalten und sich einzureden, dass wir Jesus gar nicht so sehr brauchen, dass wir gar nicht so sehr schwach sind. Wir können geneigt sein dazu, unsere Götzen in unserem Leben aufzurichten. Andere Stäbe, die wir vor Gott auf den Boden werfen und sagen, Gott, schau mal, ich kann's doch genauso, ich kann's doch so ähnlich wie du. Aber egal, welchen Gott wir uns aufbauen wollen, ob es der Gott des Erfolgs ist, der Gott der Erfahrung, der Gott der Prägung, der Gott des Seins, egal was es ist, sie werden vor Gott niederfallen. Sie werden vor Gott vernichtet werden und verschlungen werden zu dem Zeitpunkt, an dem Gott zeigen wird, dass er der einzig wahre Gott ist. Aber es gibt diese Möglichkeit. Du kannst diesen Weg weitergehen, auf deine eigenen Götzen zu vertrauen. Deine Hoffnung und Zuversicht in Materialismus und Geld oder in Beziehungen zu suchen, in deiner eigenen Gesundheit oder in dem, was du erreichen konntest, in dem, was deine Eltern dir mitgegeben haben. Du kannst das tun. Aber am Ende deines Weges wird nur die Herrschaft Gottes stehen, wird nur sichtbar werden können, wer Gott denn eigentlich ist. Und das wird so gut sichtbar an diesen Magiern und Priestern. Die ersten beiden Zeichen wiederholen sie noch. Die dritte, sie bekommen sie nicht mehr hin und anschließend versuchen sie es auch nicht mehr. Irgendwann sind sie so von Beulen geplagt und können gar nicht mehr vor Mose stehen. Bei der achten Plage flehen sie den Pharao an, sich seine Niederlage einzugestehen und am Ende wird Mose, den Gott als Gott vor dem Pharao aufrichtet, hoch angesehen. Und das ist der Beweis, es gibt nur diesen einen wahren Gott. Wir sehen also auf der einen Seite diese Herzensverhärtung des Pharaos und wie es durch einzelne Stufen immer schlimmer wird. Schlimmer wird, weil er an seiner Sünde festhält und sich gegen Gott hinstellt. Und auf der anderen Seite bekommen wir durch diese Kostprobe schon einen Vorausblick über die Herrschaft Gottes, die sich ausbreitet und die sichtbar wird. Die Hofbeamten, sie beugen sich immer mehr diesem Gott, weil sie nicht standhalten können. Welche Reaktion bringt das heute in dir und in mir hervor? Welche Lebensbereiche deines Lebens musst du aufgeben vor diesem Gott, der davon nicht Halt macht? welche Lebensweisen, welche Sünden musst du lassen vor diesem Gott, weil er seinen Finger neu in diese Wunde hineinlegt. Er ruft uns heute auf. Er ruft uns heute auf, seine Stimme zu hören und unsere Herzen nicht zu verstocken, sie nicht zu verschließen, sondern neu auf ihn zu blicken, hoffnungsvoll auf ihn zu blicken. Ich möchte abschließen mit zwei Zitaten von Spurgeon. Er brachte das sehr gut einmal auf den Punkt. Er sagte: Ein Herz, das sich weigert, auf Gottes Stimme zu hören, wird bald taub gegenüber der Gnade. Hartherzigkeit ist wie ein Seil, das uns langsam fesselt, bis wir uns nicht mehr bewegen können. Das ist die erste Aussage, die er trifft. Er sagt, ein Herz, das nicht auf Gott hören will, es wird immer mehr taub, es kann immer schlechter hören. Und irgendwann fühlt es sich an, als ob du gefesselt, als ob du gebunden wirst von einem Seil. Und es wird immer enger, es wird immer schlimmer. Je mehr du dich noch versuchst, darin zu bewegen, irgendwann ist in deinem Leben eine Bewegungslosigkeit da. Aber er traf auch eine zweite Aussage an einem anderen Zeitpunkt seines Lebens, und zwar: Nichts erweicht ein steinernes Herz so sehr wie der Blick auf den Gekreuzigten. Sein Blut, seine Liebe und sein Opfer können die härteste Seele schmelzen. Ist es nicht so? Egal wie viele Schritte du von Gott weg bist, es braucht diesen einen Blick zu dem Gekreuzigten, um zu wissen, was der richtige Weg für dich ist. Ein hartes Herz, warum auch immer, durch Sünde, durch Unglauben, durch Ungehorsam, lähmt und bindet dich. Aber die Umkehr davon und der Blick auf den Gekreuzigten und was er für dich getragen hat, diesen Blick auf die Gnade, die für dich bereit gehalten wird, das braucht es, um ein kaltes, hartes Herz schmelzen zu lassen. Gott segne uns, wenn wir heute auch darüber nachdenken. Amen. Lass uns noch gemeinsam aufstehen, und jeder, der beten möchte, der darf das gerne tun. Herr, wir möchten dich bitten für ein jedes Herz, das heute hier vor dir ist. Du siehst es offen, du siehst es aufgedeckt, du siehst alle Dinge. Und wir möchten dich bitten, dass du heute unsere Herzen heilst, sie auf dich ausrichtest, uns in deiner Liebe und in deiner Gnade begegnest und wir neu diesen Blick auf dich haben dürfen, ein Blick, der uns befreit von einer Ablehnung, die wir manchmal in uns tragen, ein Blick, der uns befreit von dem, was uns so schwerfällt und so belastet und so zurückhält, dich zu sehen, eine Distanz zu dir aufbaut. Wir beten, Herr, begegne du uns heute in deiner Liebe und deiner Gnade, dass wir neu ausgerichtet werden dafür, dass du alle unsere Plagen getragen hast und die Kraft nach wie vor und die Macht nach wie vor in dir ist, uns davon frei zu machen. Amen.